einfach unwiderstehlich. Der New Adult Podcast von Löwe Intens.
Herzlich willkommen zur 6. Folge vom Löwe Intens Podcast, einfach unwiderstehlich, der New Adult Podcast von Löwe Intens. Wir sind heute hier ein 6. Mal zusammengekommen, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich bin hier mit Michelle Schrenk und Caroline Wahl und wir wollen heute reden über das Thema Folgebände und Reihen und ob wir da vielleicht beim Schreiben gewisse Vorgehensweisen hatten, Probleme hatten, wie wir das insgesamt empfunden haben, Bücher zu schreiben, die nicht nach Band 1 fertig sind. Ja, und am Ende beantworten wir auch wieder ein paar Fragen aus der Community und haben noch mal eine kleine Leseprobe heute aus meinem Buch Alles, was ich in dir sehe. Ja, und dann können wir direkt einsteigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe ja jetzt hier Band 1 kurz vor der Veröffentlichung. Band 2 habe ich gerade lekturiert und an Band 3 schreibe ich. Und mein Gehirn ist manchmal ein bisschen Brei. Wie ging's euch da? Caro ist ja jetzt schon durch, ne? Michelle ist jetzt bei Band 2 mit der Veröffentlichung der Immerreihe. Also wahrscheinlich bist du auch schon am Schreiben oder sogar schon fertig mit Band 3. Ihr seid mir da ein bisschen voraus. Erzählt doch mal, wie es euch ging.
Hallo erstmal. So, ich fand auch, dass es teilweise, es hat Spaß gemacht, war aber auch ein bisschen stressig. Manchmal habe ich tatsächlich dann auch, wenn ich ehrlich bin, so vergessen, wie sahen jetzt die nochmal genau aus? Oder manchmal kennt ihr das, wenn man sich so Kleinigkeiten nochmal herholen muss. Also mir geht's zumindest. Ich bin dann einfach manchmal ein bisschen vergesslich, muss ich mir meine Notizen dann schauen, dass man dann ja sich alles wieder so ein bisschen herholt. Aber vielleicht bin auch nur ich so vergesslich.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das geht allen so. Bei mir war das jetzt auch so tatsächlich. Ich hatte es in den ersten beiden Bänden jeweils immer angeteasert und in Band 3 hat Carla ihre Geschichte bekommen und da geht es um Formel-2-Fahrer, mit dem sie eine Fake-Beziehung eingeht. Und es ist so, dass ihr Vater einer der Mechaniker gewesen ist in der Formel 1 auch eine Zeit lang. Und ich hatte dann, also in Band 1 das eine geschrieben, in Band 2 geschrieben und in Band 3 war auf einmal irgendwie Ingenieur oder sowas. Und dann musste ich das jetzt auch nochmal komplett alles austauschen. Also einfach, weil das für mich dann völlig klar war, okay, der ist jetzt Ingenieur, aber ich habe das dann halt einfach, also nicht auf dem Schirm gehabt, aber für mich war es halt irgendwie völlig klar, weil ich war dann in ihrem Kopf und sie hat dann so alles logisch erzählt, aber es hat halt nicht zu dem gepasst, was halt in Band 1 und 2 stand. Genau, deswegen, das habe ich jetzt noch angepasst. Aber ja, ich glaube, das sind diese Kleinigkeiten, wo man halt irgendwie drüber stolpert, wenn es dann halt wirklich eine zusammenhängende Reihe ist. Kira, wie war es denn bei dir?
Ja, Caro, ich würde da noch mal kurz einhaken. Du hast ja eben schon erwähnt, dass man so ein bisschen die Disziplin hat, die Stories von sämtlichen Figuren und auch so ein bisschen ihren Background in den Bänden, die zuerst erscheinen, anzuteasern. Da können wir ja vielleicht vorwegnehmen, wir wussten ja alle von Anfang an, dass wir Trilogien schreiben. Also bei manchen anderen Reihen ist es ja so, dass die Autorin vielleicht erst ein Buch schreibt oder vielleicht zwei und dann sind die Fans begeistert oder man entdeckt vielleicht, dass da noch eine Figur ist, die auch noch einen eigenen Plot verdient hat. Bei uns war ja von Anfang an klar, es werden drei. Deswegen konnte man das ja auch eigentlich ganz gut plotten. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr euch, also wir haben jetzt schon alle zugegeben, wir haben immer mal wieder zwischendurch was vergessen. Aber ich glaube, das ist ja ganz normal. Aber wie seid ihr das angegangen, dieses Plotten von einer Reihe oder auch das Nicht-Plotten? Es gibt ja auch die Chaosköpfe unter uns. Was habt ihr gemacht? Diesen Gedanken, jetzt eine Trilogie schreiben und was verankere ich in welchem Band, damit dann alle Geschichten funktionieren?
Also was ich jetzt einfach für mich fand, ich glaube, das ist noch schwieriger, wenn man jetzt Bände hat, die miteinander zusammenhängen. Ich glaube, das stelle ich mir dann also noch schwieriger vor, wenn man sagt, das ist so von der Logik, dass das so aufgebaut ist, dass das halt dann komplett alles schlüssig sein muss, die drei Bände durch.
Du meinst, wenn die aufeinander aufbauen?
Ja, genau. Ja. Also ihr wisst schon, was ich meine, dass man das, es hört mit dem Cliffhanger auf und keine Ahnung, da muss es dann so und so weitergehen. Und es ist, ich glaube, das ist manchmal vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Da fand ich es jetzt halt einfacher, auch bei mir. Und ich glaube, bei euch ist ja auch so, dass trotzdem die Bände eigenständig sind. Und es geht immer um eine neue Figur, Freundin, Schwester. Und die kriegt dann im Endeffekt ja ihre Geschichte. Und muss man irgendwie schon auch schauen, dass alles stimmt. Aber ich glaube, es war halt für mich jetzt beim Plotten ganz schön zu sagen, okay, jetzt ist die Geschichte und da habe ich dann das Thema und trotzdem sind die Figuren aber ein bisschen miteinander durch die Freunde oder Umstände miteinander verknüpft, aber es ist jetzt nicht so, Oh Gott, dass ich jetzt, ich glaube, also ich habe tatsächlich noch kein Buch geschrieben, wo es jetzt so ist, dass es sich komplett durch drei Bände so um eine Person nur zieht. Oder im Fantasy stelle ich es mir auch total schwierig vor, wenn du da irgendwie Logikfehler dann hast und dann so, oh nein, Katastrophe. Ich glaube, da müsste ich alles, musst du auf eins fertig schreiben und dann wird es vielleicht gestückelt oder so, je nachdem. Ich glaube, ich schweife jetzt eh vom Thema ab, gell? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das fand ich jetzt dann beim Plotten ein bisschen einfach, hat mir jetzt nicht so die Schwierigkeiten gemacht, jedem eine einzelne Geschichte zu geben. Beim Schreiben habe ich mir manchmal tatsächlich gedacht, oh Mann, jetzt ist das so schon festgelegt. Jetzt habe ich schon so in Band 1. Oh Mann, ich hätte mir manchmal, vielleicht wäre das noch witziger gewesen so. Aber es ist dann, wenn halt dann der Kopf so spielt und dann ist es aber schon festgelegt, dann kannst du manches ja auch nicht mehr so einfach ändern.
Aber das Problem hat man ja immer, dass man Bücher, die man schon geschrieben hat, nicht mehr ändern kann.
Sorry, dass ich schweife da jetzt kurz mit ab mit dem Thema. Aber das fand ich irgendwie, wenn man so Bücher hat, wie zum Beispiel, also ich weiß, Harry Potter ist jetzt nicht das beliebteste Beispiel im Moment, ist jetzt vielleicht auch ein rotes Tuch für viele. Mir geht es jetzt darum zu sagen, wenn man bei Harry Potter irgendwie überlegt, das mit den Horcruxen. Ich hoffe, ich spoilere jetzt für niemanden, der Harry Potter noch nicht kennt. Aber für mich war das so, das kann die nicht im ersten Band gewusst haben. Das kann sie nicht gewusst haben. Also, dass diese Horcruxe quasi schon versteckt werden und diese Welt hat sie geschrieben mit Band 1 oder vielleicht Band 2 und dann hat sich sie eröffnet und weiter eröffnet und dann hat sie das hinten raus wieder reingelegt. Ja, also so.
Das denke ich auch. Sie hat das genutzt, was sie gemacht hat und hat es gut zusammengepuzzelt. Ja. Doch, ja. Ich denke auch.
Meint ihr?
Gerade weil sich die Bücher so mit nach den ersten dreien oder fast nach den ersten vieren so krass verändert haben. Vom ganzen Stil her und so, und die Story wurde auf einmal so groß und so viel weniger kindisch. Ich glaube, sie hat einfach das genutzt, also jetzt so Tom Riddles Tagebuch, ne, in Band 2, dass das dann irgendwie ein Horcrux war. Und ich finde, man merkt auch die Fehler, in Anführungszeichen, die sie dann erklären musste, dass es in die größere Story passt. Das dann, weil man denkt natürlich sofort, ja, warum hat der denn ein Stück seiner Seele in so ein wabbeliges Tagebuch dann irgendwie reingemacht? Und dann wird es irgendwie so erklärt, ja, das war nur so zum Üben, hat er mal als erstes, nur so zum Üben gemacht. An so Kleinigkeiten merkt man es dann. Also ich glaube es auch. Aber nichtsdestotrotz finde ich es dann eine krasse Leistung, dass man irgendwas nimmt, was man schon verbrochen hat. Richtig. Und das in die Geschichte irgendwie so mit reinwebt, ja.
Aber es ist ja auch in vielen Serien, oder? Manchmal so, wo man sich so denkt, so, was, jetzt lebt die wieder, keine Ahnung, wie haben die das jetzt wieder gemacht, oh Mann.
Was hast du denn da für eine Serie geguckt?
Keine Ahnung.
Das Neue Testament?
Nee, so Vampire Diaries oder was weiß ich, also fand ich schon immer, dass die wieder aufgetaucht, tot, aufgestanden wieder, keine Ahnung, also viele Serien doch manchmal, wo man sich so denkt, so, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein.
Ja, in super vielen Sitcoms gibt's auch so Continuity-Fehler. Das ist irgendwie so egal, das wird so hingenommen.
Aber das ist schon spannend. Oder wenn man so eine krasse, also Harry Potter war ja eh schon auch richtig groß. Und ich muss gestehen, ich habe nie Game of Thrones angeschaut. Boah, ich habe es jetzt erst angeschaut, ich fand's so geil. Und das ist ja auch so, ne, so von krass. Also wenn du da so ein Buch schreibst, da darf dir echt irgendwie kein Fehler, glaube ich, passieren. So. Oder man merkt es gar nicht mehr, was so viel ist. Fand ich auf jeden Fall spannend.
Ja, also sind wir mit unseren drei Bänden doch ganz gut dabei gewesen. Das war noch irgendwie überschaubar. Und wir haben den Vorteil, in Anführungszeichen, dass es keine fortlaufende Geschichte im klassischen Sinn ist. Wir wechseln mit jedem Band die Protagonistin und die Erzählerin. Das verzeiht dann natürlich so ein bisschen. Habt ihr einen genauen Grund, warum es drei sind? Also eine Trilogie, einfach weil es so ein bisschen der Klassiker ist, oder drei ist eine Party, sagt man ja auch.
Stimmt.
Also drei ist ja, glaube ich, wie du sagst, so die magische Zahl. Also man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Risiko, was da mitläuft. Also ich hatte jetzt auch schon eine Reihe, die nach dem ersten Band eingestampft wurde. Also es wurde als Reihe angekündigt und war dann der erste Band und dann hat sich es auch schon wieder erledigt gehabt. Eine sehr kurze Reihe steht zwar noch so im Internet und ich kriege auch immer noch viele Fragen, so, wann kommt denn Band 2?
Ich weiß.
Tut mir echt leid, aber
so, gibt's nicht mehr.
Ja,
bei mir kenne ich auch.
Nee, ist so, aber ist ja auch das Risiko vom Verlag, wenn sie sagen, sie kaufen drei Bände und der erste verkauft sich dann halt 500 Mal und dann haben sie aber halt irgendwie noch den zweiten und den dritten, der noch ansteht, dann ist es ja auch einfach eine finanzielle Sache.
Aber wenn wir jetzt mal von der perfekten Welt ausgehen, in der sich alle Bücher super gut verkaufen, also auch da muss ich dann sagen, ich finde 3 auch einfach eine gute Zahl. Also gerade wenn man diese New Adult typische Welt aufmachen will, man hat ja nicht dieses Worldbuilding wie jetzt halt bei einem Harry Potter oder bei Game of Thrones, wo du dir halt wirklich die ganze Welt ausdenken musst. Aber du musst dir ja diesen Freundeskreis ausdenken oder vielleicht die Uni, die Arbeitsstelle von den Figuren. Und da finde ich 3 Bände schon irgendwie gut, um das vielfältig zu machen, weil wenn es nur 2 wären mit 2 verschiedenen Protagonistinnen, dann wäre es irgendwie zu wenig, finde ich. Dann ist es nicht vielfältig genug, wenn du nur 2 hast. Und 3 finde ich genau richtig. Also, ja.
Ich muss aber auch sagen, das ist ja auch dieses New Adult. Man hat ja immer so einen Ankerpunkt. Also bei mir ist es jetzt mit Leckerste, diese Catering-Firma und München sind so meine Ankerpunkte, die sich so durch die Reihe durchziehen.
Der Rahmen so ein bisschen.
Ja, ja, genau. Oder Rahmen. Also das sind ja dann immer, die, wie du sagst, diese Rahmenbedingungen. Und dann macht es ja auch Spaß, da wieder zurückzukehren. Auch ob es jetzt Serien sind, die man gerne guckt oder Bücher, die man gerne liest. Also ich habe dann lieber mehr als weniger. Also lieber 3 aufwärts, also lieber 3, 4, 5 Bände. Ich lese dann auch gerne. Ich komme dann gerne, das ist wie nach Hause kommen. Ich, wenn ich dann irgendwie auf Goodreads irgendwelche Bücher bewerte, die auch so rein sind im New Adult Bereich, wo es dann immer um andere Pärchen geht, ich habe immer dieses Gefühl von nach Hause kommen, wohlfühlen. Ich mache dieses Buch auf und ich weiß, okay, das gefällt mir und ich habe dieses aus dem Alltag entfliehen und eine schöne Geschichte mit Freunden erleben, die ich irgendwie schon kenne, aber ne, eine neue Geschichte in dieser Welt. Und irgendwie ist das was Schönes. Also das finde ich an dem New Adult und 3 Bänden eigentlich ganz, oder 4, 5 Bänden, je nachdem, eigentlich ganz schön. Und das war auch das, warum ich mich so drauf gefreut habe, zu sagen, okay, ich habe die Chance, jetzt eine Reihe zu schreiben, weil da hat man schon den gesteckten Rahmen und kann da dann nochmal neu die Figuren laufen lassen. Und das macht ja auch Spaß und das ist dann auch nicht so ein Kraftakt, wie sich wieder komplett neu was ausdenken. Ist es für euch anstrengender, sich was komplett Neues auszudenken, ein komplett neues Umfeld? Oder sagt ihr, es ist für euch das Anstrengendere gewesen, sich wirklich an diesem Rahmen zu halten, sozusagen? Das ist anstrengender, echt, Michelle? Ja, Michelle nickt ganz.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand es manchmal ein bisschen, weil ich dann gemerkt habe, bei manchen Sachen, dass ich dann ein bisschen eingeschränkter mich gefühlt habe. Obwohl es mir halt total viel Spaß gemacht hat. Aber manchmal war es dann so, okay, ich kann aus dem Rahmen dann nicht raus. Und irgendwie, wenn man jetzt vielleicht eine Idee hat, aber ich glaube, das ist manchmal zu schwierig. Bei mir ist es wirklich manchmal, wenn ich dann irgendwas schreibe, dann denke ich mir, oh mein Gott, das wäre jetzt auch so cool für die Geschichte. Und dann so, nein, nein, bleib jetzt dabei, das geht jetzt nicht, weil sonst musst du, kannst das jetzt nicht mehr alles ändern. Und wenn ich jetzt einen normalen Band hätte, ich bin halt so manchmal wirklich, ja, da muss ich mich auch dann selber bremsen. Deswegen war es dann vielleicht auch ganz gut und eine Herausforderung, weil ich schon oft so viel umgeschrieben habe. Ich weiß nicht, vielleicht ging es euch auch so, aber ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe manchmal komplette Bücher nochmal ganz anders geschrieben, weil ich mir dann dachte, nee, so taugt mir das jetzt irgendwie gerade nicht. Und deswegen musste ich mich da schon auch ein bisschen zügeln manchmal und wirklich mich daran halten, dass es wirklich so und so halt jetzt sein muss, damit halt auch alles Weitere in den Bänden dann funktioniert. Da will dann immer irgendwas in mir so, aber das wäre doch auch voll toll, oder? Und dann immer so, nein, seid leise. Das könnte eine
das
andere Geschichte.
Das ist ein bisschen so eine Kill-Your-Darling-Situation, ne? Also ich glaube, das ist auch das, was vielen schwerfällt, wenn sie anfangen zu schreiben. Zumindest so, was ich von vielen höre. Ja, ich habe angefangen, was zu schreiben, aber dann hatte ich eine andere coole Idee und dann wollte ich lieber die schreiben. Und das ist natürlich ein Phänomen, was, glaube ich, jeder kennt, der schreibt. Aber wenn man das Exposé und die Story verkauft hat, muss man sie halt zu Ende schreiben. Und dann muss man abwägen, kann ich diesen kleinen Ausflug jetzt noch machen? Oder kann ich vielleicht sogar grundlegend was am Plot ändern? Aber man muss sich dann selber hinterfragen, macht es die Geschichte wirklich besser? Oder habe ich jetzt hier gerade nur so einen Hirnfurz?
Ja, genau.
Und das war jetzt natürlich das Problem mal 3, ne? Also, dass du dann nicht im 2. oder im 3. Band nochmal was überwerfen konntest, wenn es sich dann geschnitten hätte mit was aus dem Band vorher. Ich hatte da jetzt kürzlich auch so einen Moment, da musste ich mein Vergangenheits-Ich ein bisschen knutschen vor Glück. Ich hatte nämlich ursprünglich angedacht, dass die Mutter von der Protagonistin in Band 3, dass die eine Krankheit hat. Und ich erinnere mich noch, dass meine Lektorin, als wir die Exposés so zusammen durchgegangen sind, hat sie noch gesagt, ah, meinst du wirklich, die braucht die Krankheit? Und damals war ich mir total sicher, dass die das braucht, weil es was mit der Motivation von Anouk, also der Protagonistin, zu tun gehabt hat. Die ist nämlich, ihr Thema in Band 3 ist ein bisschen, dass sie es nach der Schule nicht von zu Hause weggeschafft hat, sondern dass sie so auf der Stelle tritt und kein Studium angefangen hat und nicht zu Hause ausgezogen ist. Und ich habe gedacht, dass die ihre Ausrede oder auch ihr tatsächlicher Grund ist halt, dass sie zu Hause bleiben muss wegen ihrer Mutter. Und dann hat meine Lektorin damals schon gesagt, ja, aber wäre es nicht viel stärker oder auch einfach ein bisschen mehr relatable, wenn sie halt das nicht machen kann, weil sie sich nicht traut. Also so banal es klingt, dass das vielleicht die Story stärker macht. Und ich war damals aber der Meinung, nein, die Mutter muss krank sein. Aber irgendwie, ich hatte dann auch im Band 1, hatte ich geschrieben, dass die Mutter auftaucht und die Mutter von Anna, von der Protagonistin von Band 1, der fragt sie so total einfühlsam, na, wie geht's dir? Was natürlich eine Anspielung auf diese Krankheit sein sollte. Und es war so ein bisschen eine Situation wie bei Karos Ingenieur/Mechaniker. Und ich habe es tatsächlich im Lektorat von Band 1 rausgestrichen und hab draus gemacht, na, wie geht's dir? Also mir so eine normale Unterhaltung. Okay. Jetzt habe ich dann angefangen, Band 3 zu schreiben. Und ich dachte so, die braucht die Krankheit nicht. Mist, was habe ich in Band 1 geschrieben? Und schnell nochmal das erste Kapitel gelesen. Und Tatsache, danke Lektorats, ich hatte die Krankheit nicht in Band 1 erwähnt. Weil sonst hätte ich sie jetzt krank machen müssen. Ja, ja. Wenn sie da so auf ihre Gesundheit angespielt hätte und es hätte nicht gepasst. Meine Lektorin war klüger als ich, schon im Sommer 2020. Solche Momente hat man nicht, wenn man Einzelbände schreibt.
Aber ganz im Ernst, dann hättest du ja die Harry Potter Methode anwenden können und dann wäre sie in Band 2 gesund geworden. Die
ein Wunder, oh mein Gott.
Stimmt.
Ja, stimmt, ja.
So wie das Tagebuch. Es war nur eine Übung.
Sie ist von den Toten auferstanden.
Wenn man sich dann in so einem Fall auch mal austauscht, weil ich glaube, manchmal hängt man dann auch selber so fest, ja, und dann ist es vielleicht manchmal wirklich so, ja, ist doch egal, mach doch dies. Nein, geht aber gerade nicht. Doch, geh, mach's doch einfach so. Und dann funktioniert ja manchmal das trotzdem noch. Manchmal ist man auch so verkopft in so Momenten. Oder wie du jetzt auch gedacht hast, nein, die Krankheit, es muss unbedingt sein. Und dann merkst du, ja, okay, stimmt, geht eigentlich und ist vielleicht sogar viel besser.
Manchmal ist der Alltag das größere Drama.
Ja.
Aber habt ihr montags Band 1 beendet und dienstags mit Band 2 weitergeschrieben oder habt ihr euch dann erstmal einen Urlaub gegönnt? Oder?
Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Also bei mir, bei Band 2, ja, dann hat man ja trotzdem ein bisschen Zeit, ne? Ich glaube, ich habe nicht gleich weitergeschrieben. Ich wollte, aber habe dann erst ein bisschen später angefangen, weil ja einiges dann nochmal durchgedacht werden musste und passt es jetzt so. Und deswegen habe ich da ein bisschen noch gewartet und habe dann
hast erstmal sacken lassen.
Ich habe es erstmal, genau. Ja, weil es ist ja trotzdem so, auch wenn man es dann abgibt, man weiß ja dann irgendwie, es kommt dann das Lektorat ja auch oder es wird dann angeguckt und gibt es dann doch noch was zu tun halt bei dem besagten Band, an dem man halt gerade ist. Und deswegen, manchmal wäre es vielleicht klüger, wenn man dann so drin ist und weiterschreibt. Eigentlich nehme ich es mir dann oft vor und dann kommt doch irgendwie manchmal auch was dazwischen und dann überlegt man nochmal. Ich habe dann tatsächlich für Band 3 nochmal ein bisschen so geplottet und die Szenen, damit mir ja meine kleinen Dämonen, sage ich jetzt mal, die dann so flüstern, na, wäre doch auch witzig, dass ich dann sage, nee, ich habe es wirklich auch diesmal so gemacht, nein, jetzt geht's da und da lang. Nein, nix links, rechts, hier geradeaus so. Wisst ihr, das hat mir dann geholfen, bin ich zügiger tatsächlich durch Band 3 gekommen diesmal, muss ich sagen. Aber bei Band 2 war es gar nicht so. Da haben die mich sehr, 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 habe ich mich selber sehr, sehr verrückt gemacht, muss ich sagen. Aber ist dann trotzdem gut geworden, hat auch Spaß gemacht. Aber da bin ich schon manchmal so auch an Grenzen gekommen, wo ich mir dachte, warum machst du es dir dann? Hätte es so schwer manchmal gar nicht sein müssen, so, ne? So dieser Kampf mit sich selber bei manchen Sachen. Aber ist ja auch immer eine Herausforderung. Ich dachte mir dann auch, im Endeffekt ist es ja auch gut, weil du wächst ja auch wieder an dir selber so ein bisschen und mit den Figuren. Und dann hat es schon sehr Spaß gemacht auch. Also kennt ihr auch bestimmt. Oder manchmal würde man so am liebsten so, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Und dann so, oh cool, eigentlich ist es jetzt richtig gut geworden. Ich freue mich voll. Es ist so, als Autor manchmal denkt man sich doch auch, oder? Also ich tatsächlich, manchmal an dem einen Moment, dann denke ich mir, ich möchte mich klopfen und sagen, oh, es ist so schön jetzt geworden. Und im nächsten Moment denke ich, oh nee, ist doch echt alles Mist. Aber normal, oder? Ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen.
Ja, doch. Doch, ich glaube irgendwie, ich habe auch voll das Déjà-vu, weil das neulich oder gestern oder heute sogar bei einer anderen Autorin gesehen, die hat irgendwie diese 5 Phasen, wenn man sich sein Manuskript irgendwie anguckt, irgendwie wer war denn das irgendwie?
Lena Kiefer.
Ah, okay, genau. Shoutout. genau bei ihr gesehen und da dachte ich mir auch so, ja, es ist einfach so, das sind so irgendwie 5 Phasen und in irgendeiner Phase steckt man immer, aber bei mir nimmt das irgendwie 90% des Kuchens ein, dass ich es irgendwie nicht gut finde oder zweifle oder so. Aber dann habe ich wieder Phasen, wo ich denke, Caro, mach dich nicht verrückt, das ist gut, das ist wirklich gut. Das ist so ein bisschen, wenn man zu nah an einem Bild dran steht und als Künstler irgendwie, glaube ich, und dann... Wenn man dann zurücktritt, 2 Schritte, dann sieht man dieses gesamte Gemälde und denkt sich, ah ja, könnte was sein, aber man steht halt die ganze Zeit da dran und malt und malt und denkt sich so, die Farbe, der Strich und so. Und dann, wenn man zurücktritt, ja, okay. Aber dieses, man tritt halt irgendwie so selten zurück. Ich brauche dann, glaube ich, auch den Abstand vom Manuskript. Ich gebe es dann ab. Habe immer meinen Urlaub so gelegt, dass ich dann im Anschluss im Urlaub bin und dann kriege ich eigentlich das Lektorat wieder. Und es war bei Band 1 auch so, dass ich dann das Lektorat bekommen habe und wir sehr, sehr, sehr lang und viel lektoriert haben und nochmal rumgeschraubt und ich nochmal einige Szenen gestrichen, geschrieben habe. Das war wirklich viel Arbeit. Band 2 und 3 jetzt gar nicht so arg viel von den Szenen her. Aber ich glaube einfach, weil ich halt schon wusste, wie ich schreiben muss und so ein bisschen einfach das rausgefunden habe, was auch irgendwie der Vorteil einer Reihe ist, muss ich sagen, weil ich mich da leichter getan habe damit. Die Rohfassung war bei mir Band 2 und 3 viel besser als bei Band 1, weil ich das halt schon wusste, wie es funktioniert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Bewertung, weil jede Meinung ist ja subjektiv, aber natürlich haben es auch Band 1 mehr Leute gelesen. Das muss man auch irgendwie in Relation setzen, aber grundsätzlich sind die Bewertungen von Band 2 besser und ich glaube halt einfach, weil da dieses Rausfließen vom Text besser funktioniert hat. Ich weiß nicht, wieso.
Ich bin ja jetzt an Band 3 und bei mir war es jetzt auch wirklich die ganze Zeit so, dass ich habe Band 1 fertig geschrieben, weggeschickt, Band 2 angefangen. Dann kam irgendwie einen Monat später das Lektorat zu Band 1, dann habe ich einen Monat das Lektorat gemacht, dann habe ich das weggeschickt, dann habe ich weiter an Band 2 geschrieben und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ja eingangs gesagt, ich hatte da meinen kleinen Gehirnverknoter jetzt gerade, dass ich jetzt wirklich kurz den Moment hatte, dass alle 3 Bücher gleichzeitig passieren. Eins wird geschrieben, eins lektoriert und eins veröffentlicht. Und das ist für mich schon eine Situation, die ich halt noch nie hatte. Ich dachte auch immer, ich bin mehr so der Einzelband-Typ. Aber dadurch, dass man immer die andere Protagonistin hat und dann auch in deren Kopf ist, hat man ja diesen... so ein bisschen eine Hybridform. Also man hat was, was fortgesetzt wird und man hat diese Welt, in die man einfach wieder zurückkommt, was, wie du auch gesagt hast, Caro, es einem so ein bisschen einfacher macht, weil natürlich leben Bücher auch von guten Nebenfiguren, also gerade so im Romance. Und wenn du die Nebenfigur schon sogar aus ihrem Kopf heraus kennst und die Nebenfiguren in den Folgebänden sind ja die Protagonistin aus denen davor, dann kannst du halt super authentische Nebenfiguren plötzlich schreiben. Und andersherum, ich glaube, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen, andersherum musst du plötzlich etwas oder jemand, der eine Nebenfigur war, zu einer Hauptfigur machen und plötzlich aus seinem Kopf herausschreiben. Und das fand ich schon eine Herausforderung. Und jetzt beim dritten Band habe ich aber auch das Gefühl, ich kenne die jetzt so gut und es flutscht. Und man sieht, man hat auch irgendwie so ein bisschen das Ende in Sicht. Es ist so ein bisschen bittersweet, würde ich sagen, so eine Reihe zu beenden. Aber gleichzeitig merke ich gerade total, wie alles ineinander greift, alle meine Horcruxe irgendwie funktionieren. Und von daher ist es schon auch irgendwie ein schönes Gefühl.
Voll gut. Gott, ich bin voll sentimental. Also seid ihr sentimental, wenn ihr ein Buch zu Ende schreibt? Es gibt ja wirklich Autorinnen, die sagen, ihnen fällt es schwer, also das habe ich jetzt schon häufiger gelesen, ihre Figuren loszulassen. Also mir persönlich, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, also mir ist es schon ein bisschen schwer gefallen. Ich glaube, deswegen habe ich auch eine Figur eingebaut, die eventuell irgendwann mal auch wieder auftauchen könnte in irgendeinen anderen Büchern. Also mir fällt es schon auch schwer.
Ich habe mittlerweile Gefallen an diesem Crossover-Kram gefunden. Also, dass man alte Figuren wieder verwertet und so. Das habe ich auch schon in älteren Büchern gemacht, aber immer nur so mehr wie so ein Insider-Joke für die treuen Leser. Aber wenn ich so vergleiche mit was ich bei anderen Autorinnen lese, also so auf Instagram oder sowas, da erscheine ich mir selbst wenig sentimental. Ich weine wenig beim Schreiben oder wenig bis gar nicht. Ich habe dann manchmal so Momente so nach dem Schreiben, wenn ich merke, irgendwas, was ich da geschrieben habe, ja, wenn mich das an irgendwas erinnert, was ich mal selber mitbekommen oder erlebt habe oder so, oder wenn es irgendetwas in mir anstößt, was dann in irgendeiner Form Bezug zu meinem richtigen Leben hat, da habe ich auch schon mal geschluckt, aber manche weinen ja wirklich so beim Schreiben, das habe ich nicht. Von daher glaube ich, ich werde die Reihe eher mit einem lachenden Auge beenden als mit einem weinenden, aber jetzt nicht so nach dem Sinne, oh, endlich ist es fertig, sondern einfach, boah, cool, ich habe jetzt hier das geschafft und alle drei Bände sind so, wie ich es mir vorgestellt habe oder zumindest in abgewandelter Form. Es wird einfach cool, wenn die dann da so drei nebeneinander stehen. Also bei mir ist eher positiv.
Bei dir, Michelle?
Ja, tatsächlich auch, weil das jetzt so, das hast du so schön gesagt jetzt, oder ihr beide. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja schon sehr, sehr emotional. Auch ich weine tatsächlich oft beim Schreiben, aber vor allem dann, wenn ich bearbeite oder überarbeite oder so voll im Flow bin und es ist wirklich was, was mich total toucht, dann merke ich das schon, dass ich so da so.
Ich muss immer nur über meine eigenen Jokes lachen.
Ja, ich glaube, ich habe meistens nicht so, also es ist auch witzig, aber ich habe schon sehr viel, wo auch so halt immer mit Krankheit oder irgendwelche Sachen halt passieren oder dann toucht es mich in dem Moment oder ich höre dann auch noch ein bisschen so Bearbeitungsmusik, so mit Klavier. Ich meine, das macht es dann noch ein bisschen schlimmer. Aber weil ich es jetzt so schön gesagt habe, es war wirklich auch bei der Reihe, es ist so ein schönes, so ein positives Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Halt auch dieses, ja, man lässt es jetzt irgendwie los und es ist aber irgendwie positiv und man freut sich, dass die Bücher da sind und dass die Geschichten irgendwie schön ausgehen. Und ich habe auch meistens nicht so diesen argen Trennungsschmerz, aber diesmal, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich verrate das jetzt einfach, aber ich müsste jetzt schon längst das noch, also ich habe schon abgegeben gehabt und den dritten Band und mir fehlt wirklich nur noch das Ende. Denkt ihr, ich kriege das gerade richtig hin, das so perfekt und schön zu machen, dass ich die alle drei da nochmal reinbekomme? Das ist so, ich habe es jetzt schon so oft probiert und ich habe immer das Gefühl, das ist aber noch nicht so perfekt, wie ich es irgendwie haben will, dass es so mich dann richtig loslassen kann. Deswegen, ja, ich hoffe, mir kommt es jetzt noch, aber vielleicht will ich einfach noch nicht aufhören. Also tatsächlich. Deswegen, ja, mal gucken.
Du sprichst was Gutes an. So das finale Ende, das könnte schon happig werden.
Ja, mir fällt es gerade echt schwer. Ich weiß, dass das nur noch das ist. Alles passt.
Aber wusstest du nicht vorher, wie es endet? Ich weiß genau, wie es enden soll. Ich wusste es von Anfang an, wie es enden soll.
Bei mir auch.
Ja, wie es enden soll schon. Es ist ja auch schon zu Ende, aber ich möchte so ein Nachding mit drin haben. Alle drei Schwestern. Und ich krieg's gerade noch nicht so richtig gebacken emotional, wie ich das irgendwie möchte, dass die jetzt so, dass ich sag, ja, genau, so will ich das jetzt
so
haben.
So ein Epilog, wo die dann quasi wirklich heighty-tighty, happy end.
Ja, schon.
Drei Kieschlüssel mit ihren Typen und
5 Jahre alle, später.
Und alle, ja genau, und alle dürfen nochmal durchs Bild laufen und dann hält die eine noch so einen Schwangerschaftstest.
Ja, so halt alles nochmal reinhauen. Wisst ihr, was ich meine? Auf sowas habe ich gerade richtig Bock, die alle noch
und mal alle holen. Kriegen so Kinderbodies, wo draufsteht, du wirst Tante. Ja.
Oh, das, okay, wer weiß. Vielleicht.
Okay, wir plotten jetzt hier noch schnell Michelles Ende durch.
Weil das ist wirklich nur das, aber ja, aber das finde ich auch witzig mit den Bodies und so.
Siehste.
Ja. Pass auf, nicht, dass das wieder so eine, ich biege mal kurz ab zu der Idee,
ja, ja,
Geschichte.
So, oh mein Gott, ich glaube, ich muss alles nochmal umschreiben. Sorry, das Buch kommt leider nicht im August.
Pass mal auf, ich mache jetzt eine tolle Überleitung noch. Also, warte. Von den Protagonistinnen zu unseren Protagonisten in den Reihen.
Diese Überleitung.
Meine Frage wäre nämlich an euch, also ob ihr alle Protagonisten auch schon wusstet, wie die sein sollen. Also, wir hatten das ja schon mal angeschnitten, so ein bisschen in den Folgen mit, wie die Charaktere sind und so. Wir mussten ja irgendwie Exposés einreichen und uns Gedanken machen, aber haben die sich dann auch verändert im Laufe der Reihen oder auch nochmal komplett verändert oder sind die ganz anders geworden? Habt ihr die angeteasert? Waren die schon Bestandteil von den einzelnen Büchern? Also zum Beispiel bei mir war Kilian, der männliche Gegenpart, ist ja der Bruder von Carla und der war in Band 1 auch schon da und war dann in Band 2 eben der männliche Gegenpart. Und Henning, der aus Band 3, den habe ich auch schon mal durchs Bild laufen lassen, sozusagen in Band 2. Also nicht groß, also man hat nicht gewusst. Aber ich habe den dann auch noch mal verändert äußerlich, weil er dann in der Szene, die spielt im November, hat er ganz kurz geschorene Haare. Und ich dachte mir so, nee, ich brauche mehr Haare auf dem Kopf. Und jetzt hat er irgendwie, also für ihn, ich sehe Kiras Blick gerade. Oh Gott. Also er hat mehr Haare. Entschuldigung. Also er hat mehr Haare auf dem Kopf bekommen. Und dadurch, dass eben 6 Monate vergangen sind, hatte sie sich halt einfach lang wachsen lassen können. Also zwischen Band 2 und Band 3 lagen 6 Monate und deswegen hat es funktioniert.
Ich habe ja auch eine Schwester-Bruder-Constellation und quasi die gleiche. Ich habe dich nachgemacht, Caro, unabsichtlich. Der Protagonist aus Band 2 ist der Bruder von der Protagonistin aus Band 1. Und lustigerweise, ich habe so eine kleine Rahmenhandlung, wäre zu viel gesagt, aber alle 3 Bücher haben dasselbe erste Kapitel an dem Abiball der 3 Mädels.
Das ist ja mega.
Das erste Kapitel ist quasi immer, wie hat die Figur diesen Abiball wahrgenommen.
Wie cool. Ich liebe die Szene, die ist so gut.
Band 2 und 3 fangen dann eben auch auf diesem Abiball an, aber machen dann jeweils einen Zeitsprung. Die spielen nicht parallel oder sowas, aber es gibt eben diesen Rahmen, das immer auf dem Abiball anfängt und es sind quasi alle wichtigen Figuren bis auf eine schon auf diesem Abiball da. Also dadurch, dass der eine der Bruder ist, Anouk hat ja Stand Band 1 einen Freund und der taucht natürlich in Band 3 auch nochmal auf. Er ist dann aber nicht mehr ihr Freund, aber er taucht trotzdem noch auf und dadurch hatte ich die alle schon mal auf der Mattscheibe, wie du eben es verglichen hast. Also sie laufen alle schon mal durchs Bild. Aber tatsächlich habe ich jetzt schon wieder bei Band 3, also nicht nur die Mutter hat in Band 3 eine Spontanheilung erlebt, sondern auch an den Protagonisten musste ich nochmal ran, einfach damit die Geschichte funktioniert. Mhm. Wäre jetzt ein Spoiler, das zu erzählen, aber es ist auch unspektakulärer, als man denkt, ich musste ihn ein bisschen lieber machen.
Oh, klingt doch gut.
Und bei dir, Michelle, waren die Tübis alle schon da?
Ach nee, leider nicht. Also ich denke es mir jetzt auch gerade, wäre irgendwie cooler gewesen.
Ach Quatsch.
Ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass die Protagonisten noch nicht vorkommen. Ich habe eher so den Mädels, den Freundeskreis. Aber finde ich auf jeden Fall immer schön, wenn das so ist und man das so ein bisschen wiederfindet. Aber jetzt habe ich diesmal habe ich es gar nicht so gemacht, was geschuldet ist, weil jeder so ein bisschen ja unterschiedlich herkommt und deswegen, ja.
Ich finde das auch cool, wenn alle auftreten und alle untereinander irgendwie befreundet sind, aber ich finde, man muss so ein bisschen gucken, dass es realistisch bleibt, also dass man dann nicht irgendwie in Band 1 einen Freundeskreis aus 6 Leuten einführt und am Ende sind es 3 Pärchen. Also weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich, also nicht mal bei Friends sind irgendwie Joey und Phoebe ein Paar geworden, dass man dann noch so ein paar Leute von außerhalb reinbringt. Deswegen ist ganz cool, wenn dann so zum Beispiel wie bei Caro, der ist mal so durchs Bild gelaufen oder ja, es kommt vielleicht noch jemand zur Gruppe hinzu oder so. Das finde ich dann auch so ein bisschen realistischer.
Anderes Thema zum Thema. Ich bekomme extrem oft die Nachfrage unter den TikTok-Videos. Also das ist wirklich die zweithäufigst gestellteste Frage. Kann man die Bücher unabhängig voneinander lesen oder muss ich sie in der richtigen Reihenfolge lesen? Und ich habe dazu dann auch ein Video gemacht, weil ich dachte, okay, also man kann die unabhängig voneinander lesen oder auch in einer anderen Reihenfolge. Aber meine Antwort war, du kannst ja theoretisch auch in ein Restaurant reingehen, zuerst den Hauptgang bestellen, dann die Nachspeise und dann die Vorspeise. Also ich würde es nicht empfehlen, aber man kann es, wenn man Lust drauf hat, auch so machen. Also das war so, ist so mein Gedanke hinter so einer Reihe. Also wenn mich ein Thema mehr anspricht, mir haben auch ganz viele geschrieben, also Band 1 und 2 interessieren mich gar nicht, aber endlich mal irgendwas mit Formel 1. Also den 3. Band kaufe ich mir jetzt unbedingt. Also man kann alle 3 Bücher unabhängig voneinander lesen, aber es gibt ja schon so gewisse Spoiler, die dann irgendwie im 3. oder im 2. Band da sind, wie zum Beispiel, dass die Pärchen schon zusammen sind aus Band 1 oder Band 2. Wie seht ihr das denn?
Meine Standardantwort darauf war immer, du kannst, aber warum solltest du? Weil ja, also wir haben, denke ich, alle oder auch alle Reihen, die ich schon so gelesen habe, sorgen schon mit so kleinen Kniffen immer dafür, dass man die unabhängig lesen könnte. Also dass dann nochmal so kurz zusammengefasst wird, wer sind denn nochmal die Figuren? Oder dass man halt sowas wie, wer ist da mit wem zusammengekommen, nochmal in einem Nebensatz erwähnt. Oder etwaige andere wichtige Dinge für die Story. Das kann man schon recht unkompliziert in den Text einfließen lassen. Und ich habe es aber nie verstanden, weil ich als Leserin es halt anders wahrnehme, weil ich bin auch nicht empfindlich mit Spoilern zum Beispiel. Die sind mir nicht so wichtig, weil ich halt die Geschichte so oder so genieße, wie es dir erzählt und was passiert zwischendurch. Und dann habe ich das letztens in der Bloggerrunde auch mal gefragt, weil ich wurde das genauso gefragt wie du, ob man das unabhängig lesen kann. Und ich habe dann wieder mit meinem Standard geantwortet. Und dann haben die mir erzählt, die würden das fragen, Weil der zweite und dritte Band kommt ja erst 4 oder 5 Monate später und bis dahin hat man vergessen, was im Band davor passiert.
Ach, was?
Und ja. Wenn dann nämlich in ein paar Nebensätzen erklärt wird, was dann nochmal passiert ist, dann kommt die Geschichte wieder zurück. Mhm. Dann denkt man wieder, ach ja, stimmt, die war ja, weiß ich jetzt nicht, in meinem Beispiel, ach stimmt, die war ja in Portugal und hat da ihren Typi kennengelernt. Mhm. Und ich hatte wirklich so ein ein Epiphany-Moment, weil es macht natürlich total Sinn. Fantasy ist ja immer hier so unser Standardvergleich, ne, dass wir irgendwie was mit Fantasy vergleichen. Da gibt es ja sogar manchmal dann mittlerweile so, was bisher geschah.
Hatte Laura Kneidel. Ja, hatte sie jetzt
genau,
auch.
Genau, und das ist total clever, ne? Ja. Also je größer die Welt, umso nötiger wird sowas, ja. Und manchmal ist es halt wirklich bescheuert. Also vorhin hatten wir es schon so von Harry Potter. Als ich im 4. Harry Potter-Band mir immer noch erklären lassen musste, wie Quidditch funktioniert, war ich irgendwie raus. Und sowas kann man dann natürlich viel eleganter machen. Aber ich habe dazugelernt durch diese Erklärung und werde es jetzt immer im Hinterkopf behalten. Ja, die wollen es gar nicht unbedingt unabhängig voneinander lesen.
Also das ist wirklich gut, ja, wirklich. Dachte ich mir auch, ja.
Ergibt ja auch Sinn, dass es dann auch Leute fragen, die extrem viel lesen. Weil wenn die dann so 5 Bücher am Tag gefühlt lesen und dann sind es dann quasi 40 Bücher oder naja, das war jetzt, ich habe einen Punkt in Mathe.
5 Bücher am Tag und wenn dann so 8 Tage später der nächste Band rauskommt, hat man alles vergessen.
Hört wahrscheinlich mein Mathelehrer nicht zu von damals. Ja, genau, also dann diese 40 Bücher dazwischen, dann weiß man natürlich nicht mehr, ah ja, okay, wie war das nochmal? Ja, ergibt völlig Sinn. Apropos TikTok-Fragen, wir haben ja auch immer unsere tolle Rubrik Leserinnen-Fragen und da sind auch ein paar Fragen zusammengekommen. Eine Frage war, was wir denn eigentlich am meisten an New Adult lieben.
Ja, dass es einfach immer so schön warmes Gefühl im Herzen gibt, die Geschichten, finde ich teilweise. Und einfach man sich immer so, ist immer wie so ein frisch Verlieben oft. Also das mag ich schon sehr gerne daran.
Ich mag, glaube ich, am meisten dieses Welten oder Themen schaffen, in die man sich reinfühlen kann. Und auch ein bisschen unabhängig davon, wie alt man ist. Selbst wenn die Zielgruppe ja eher so für 18 bis 30 oder so, glaube ich, festgelegt ist, ist es eigentlich egal, auch wenn man älter ist oder noch ein bisschen jünger, weil viele Dinge hat man einfach selber schon erlebt oder man hatte sie zumindest irgendwie, man hat sie schon mal wahrgenommen und dann findet man sich selbst so in den Geschichten und kann was daraus ziehen. Egal, ob man 1:1 mit diesem Thema schon mal in Berührung war oder ob es auch was Positives ist wie Freundschaft und Liebe natürlich, es berührt einen einfach, es ist nah am Leben. Ja, das ist so mein Liebstes, Freundschaft und alles.
Ja, ich mache Copy-Paste. Ich bin unkreativ. Alle Kreativität verbraucht. Nee, aber einfach auch dieses, also gerade wie ihr sagt, das Wegträumen. Einfach schön. Ich mag New Adult. Was ich am meisten mag, ist dieses erste Mal erleben. Ne? Überleitung war jetzt wieder gut.
Die Michelle mag das warme Gefühl im Herz und die Caro mag das warme Gefühl in der Hose.
Nicht diese Art von erstes Mal. Ich meinte das symbolisch.
Nein. Ja, wir hatten jetzt heute dann schon ganz viele Themen und darunter auch, wie es mit der Reihe eben so war und was da so die Probleme war beim Schreiben oder was uns besonders Spaß gemacht haben. Und da passt jetzt die Frage auch gut dazu, die wir noch gekriegt haben. Und zwar, was ist das Schwierigste daran, eine Geschichte fertigzustellen? Ja, ich glaube, das Schwierigste daran für mich war jetzt einfach, dass man dann eben, wie wir schon gesagt haben, auf diesem Weg ein bisschen bleibt. Weiß nicht, wie es bei euch, muss da jetzt echt drüber nachdenken über die Frage ansonsten noch. Das Schwierigste daran, eine Geschichte, allgemein eine Geschichte fertigzustellen.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn es eher so eine technisch gemeinte Frage ist, in Anführungszeichen, dass man sich halt wirklich die Zeit nimmt und sich diszipliniert und sich immer wieder dran setzt und schreibt. Mir hilft da Routine, dass ich mir eine feste Schreibzeit am Tag vornehme und zumindest so grob eine Orientierung, wie viele Wörter ich schreiben will. Und wenn man gerade erst anfängt, dann ist es auch Wurst, ob man sich 100 Wörter am Tag vornimmt oder 10.000. Wichtig ist für mich, wie gesagt, diese Routine, dass man dranbleibt und dass man das dann auch ein bisschen ernst nimmt. Und das heißt nicht, dass man noch am Todestag seiner Oma irgendwie die 10.000 Worte schreiben muss, sondern einfach, dass man dann nicht sagt, ich lasse es jetzt 2 Wochen schleifen. Also das wäre jetzt so von der handwerklichen Perspektive meine Antwort. Und sonst, Ja, würde ich mich auch anschließen. Einfach, dass man sich nicht so sehr ablenken lässt von anderen Themen, die vielleicht besser sind, dass man sich da wirklich hinterfragt, ist es jetzt wirklich besser, hilft es der Geschichte? Würden meine Figuren so handeln? Falls man das mit Nein beantwortet, dass man sich dann vielleicht einfach für ein anderes Projekt aufhebt. Die gute Idee, die vermeintlich.
Ja, das ist gut.
Perfekte Antwort.
Ja.
Wir haben noch eine total lustige Frage. Wenn wir drei Knalltüten hier zusammen ein Projekt schreiben würden, vielleicht können wir uns schon mal vorab drauf einigen, es wäre eine Trilogie und jede von uns würde einen Band schreiben, ja? Wie würden wir uns dann auf einen Schauplatz und so eine Idee, so eine Rahmenhandlung, wie wir es vorhin genannt haben, einigen? Oder welche wäre das? Könnten wir uns einigen? Wer würde vielleicht was beisteuern?
Bindlach?
Wer vielleicht der Schauplatz? Also der Ort, wo Löwe, der Ort, wo Löwe sitzt.
Ja, genau. Also Bindlach als Schauplatz, fände ich schon mal eine heiße Geschichte.
Oder im Verlag irgendwelche, ja,
der Löwe so Verlag Liebesgeschichten,
so was passiert hinter den verschlossenen Türen, so wie in so einer Song.
Ein heißer Lektor und eine Frau aus der Presse.
Also, ich glaube, wir brauchen was hinbekommen.
Jeder braucht ja eine eigene Geschichte.
Sehr cool.
Also ich hab den heißen Lektor. Dips auf den heißen Lektor.
Jetzt pass mal auf. Da gibt's noch einen Konkurrenzverlag.
Und dann geht's los.
Sie ist die Tochter des Verlagsleiters und dann...
Romeo und Julia.
Ja. Wäre eigentlich tatsächlich witzig. Ich glaube, wir würden schon uns einigen.
2023. Unser Gemeinschaftsprojekt. Ja, das ist doch ein super Übergang. Das ist die Folge der Übergänge zu einer Geschichte, die es tatsächlich gibt, nämlich meine. Alles, was ich in dir sehe, der Band 1 von der Alles-Reihe, die vor kurzem gestartet ist. Band 1 ist vor kurzem erschienen. Da habe ich jetzt noch eine kleine Lesestelle für euch. Ganz ohne heiße Lektoren, aber vielleicht ja trotzdem ganz gut. Ihr braucht ein bisschen Vorwissen für die Stelle. Und zwar habe ich ja in einer vergangenen Folge schon die erste Begegnung zwischen Anna und Finn vorgelesen. Falls ihr das noch nicht kennt, müsst ihr jetzt einmal ein paar Folgen zurückskippen. Aber die beiden sehen sich ja schon mal am Flughafen, kurz bevor sie beide nach Portugal aufbrechen, wo sie eigentlich unabhängig voneinander die Ferien verbringen wollten. Aber ihr Weg kreuzt sich dann nochmal, und zwar an dem unwahrscheinlichsten Ort eigentlich, wenn man Anna ein bisschen kennt, weil Anna ist eigentlich mehr so, ja, jemand, der auf Mode steht und so und gerne feiern geht. Aber nachdem ihr geplanter Urlaub komplett in die Hose geht, lernt sie in einem Café Helena kennen, und Helena leitet eine Hundefarm. Und weil Anna total down ist, schlägt Helena ihr vor, dass sie einfach mal mitkommt und einen Tag lang dort arbeitet, um so ein bisschen runterzukommen. Und dann führt sie sie so über die Farm, und genau da befinden wir uns jetzt. In diesem Moment höre ich endlich das Bellen und Scharren von Hundekrallen, auf das ich unterbewusst die ganze Zeit gewartet habe. Und kaum hat sich ein Grinsen auf meine Lippen geschlichen, rennt auch schon der erste Hund über den Hof. Er ist groß und blond, mit spitzen Ohren, was ihn aussehen lässt wie eine Kreuzung aus einem Golden Retriever und einem typischen portugiesischen Straßenhund. Oh, Pastel! Anna, das ist Pastel, einer von unseren. Den geben wir nicht her, gell? Dich geben wir nicht mehr her! Den letzten Teil sagt Helena mit kieksender Stimme an den Hund gewandt, umfasst sein Gesicht mit beiden Händen und drückt einen Kuss auf seine Schnauze. Auf meinen Lippen hat sich ein verzaubertes Lächeln festgesetzt. Egal, woran ich zu denken oder was ich zu machen versuche, ich kann nur noch grinsen, weil ich an diesem schier unwirklichen Ort gelandet bin. Pastel? Ich versuche, Helenas Aussprache zu imitieren und merke anhand der euphorischen Reaktion des Hundes, dass es mir einigermaßen gelungen sein muss. Er mag dich, sagt Helena glücklich. Dass ihr eine Verbindung habt, hätte ich mir gleich denken können. So viele Pastéis de Nata, wie du verdrücken kannst. Als ich sie fragend ansehe, erklärt sie mir, ein Pastel, viele Pastéis. Das heißt so viel wie Törtchen. Na, du kleines Törtchen? Das kleine Törtchen drückt mit Begeisterung seinen Hintern in meine Handfläche und fordert eine Streicheleinheit. Das musst du ihm verzeihen. Er geht immer sehr schnell zur Sache und verlangt sofort eine Intimmassage. Ach, wenn ich ein Hund wäre, würde ich das genauso machen, platzt es aus mir heraus, noch bevor ich überlegen kann, ob Helena für solche Art von Humor offen ist. Aber meine Sorge ist komplett unbegründet. Sie fängt schallend an zu lachen und kommentiert, okay, ich mag dich wirklich. Während ich Pastel die Innenseite seiner Schenkel kraule und zufrieden feststelle, dass er sich wohlig in die Berührung lehnt, kommen weitere Hunde und schließlich ein kleiner Junge auf uns zugerannt. Das muss Helenas Sohn Luis sein. Das euphorische Hopsen des Kindes lässt nach, als er bemerkt, dass seine Mama nicht alleine gekommen ist. Er mustert mich kritisch mit einem Sicherheitsabstand von 20 Metern. Na komm schon her, das ist Anna. Helena streckt die Arme nach dem süßen Jungen aus und geht in die Hocke, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Nur wenige Sekunden später hat er mit wippenden hellbraunen Locken zu uns aufgeschlossen. Sagst du Anna Hallo? Das schüchterne Hallo, das aus seinem Mund purzelt, ist so zaghaft, dass seine Lippen sich kaum dabei bewegen. Hallo, erwidere ich und winke ihm. Der Junge lächelt unwillkürlich und mein Herz schmilzt zu einer Lache am Boden. Habt ihr alle Hunde gefüttert? Helena begleitet ihre Frage mit einer ausladenden Geste. Er nickt und nach einem weiteren abschätzenden Blick, ob er in Gegenwart der fremden Frau wirklich sprechen sollte, fügt er mit glockenklarer Stimme hinzu, Finn hat Quatsch gemacht. Finn hat Quatsch gemacht? Na, das ist ja etwas ganz Neues. Was hat er denn angestellt? Ein lächerlich süßer Blick aus dem Augenwinkel zu mir, dann antwortet Luis mit rudernden Armen, alles hingeworfen, ganze Hundefutter. Das gibt's ja nicht, antwortet Helena gespielt, schockiert, hebt ihren Sohn hoch und setzt ihn sich auf die Hüfte. Da muss ich ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Sie zwinkert mir zu und geht dann die verbleibende Strecke zum Verhau vor. Ich folge ihr. Finn, ich habe gehört, du hast ganz viel Quatsch gemacht. Ein Lachen dringt aus der Scheune, dann ein Ruf. Luis, das war unser Geheimnis. Ich, was? Wie angewurzelt bleibe ich in meinen dünnen Sandalen auf dem erdigen, ein wenig feuchten Boden stehen. Immer mehr bellende Hunde scharren sich um mich, schnüffeln an meinen Beinen und versuchen an mir hochzuspringen. Doch ich kann mich nicht mehr auf die Hunde konzentrieren, weil die Stimme, die ich eben gehört habe, mit einem Mal meine gesamte Gehirnkapazität beansprucht. Ich träume. So einfach ist das. Ich muss träumen. Nein, ich träume nicht. Traum klingt zu sehr nach Seifenblasen und Wattewölkchen und Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte. Das hier ist einfach nur absurd. Bescheuert. Total plemplem. Ich muss mich irren. Ich muss. Es liegt am Schlafmangel. Es liegt an der vergangenen Nacht. Es liegt an gar nichts. Denn da ist er. Er ist es wirklich. Flughafenblondie. Er kommt gerade aus der alten Scheune heraus, umgeben von einem Dutzend Hunden und einigen Katzen in allen Farben und Schattierungen. Shit. Wann ist mein Leben nur ein schlechter Comedy-Sketch geworden, in dem jede Pointe auf meine Kosten geht?
Was?
Ja, Entschuldigung, das Buch ist raus. Ihr könnt es weiterlesen.
Oh, sehr schön.
Ja.
Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen und tatsächlich auch am Ende der ersten Staffel vom Löwe Intens Podcast. Hm. Es hat mir, kann ich schon mal vorgreifen, total viel Spaß gemacht. Es war super, dass so viele immer zugehört haben bei jeder neuen Folge. Wie war es für euch? Irgendwelche letzten Worte?
Ja, auf jeden Fall. Also es war eine Freude, mit euch die Podcasts aufzunehmen. Das war ein Balanceakt mit der Terminfindung, aber es hat eigentlich dann doch immer irgendwie funktioniert. Ich muss sagen, es sind auch echt spannende Folgen rausgekommen. Auch wenn wir jetzt irgendwie am Ende dieser Staffel angelangt sind, gibt's uns ja immer noch, also nicht nur über einen Podcast, sondern auch auf den ganzen anderen Social-Media-Kanälen. Aber es war halt einfach auch mal eine ganz tolle Erfahrung, das so zu machen. Und ich habe auch echt neue Einblicke gelernt und an meinen Überleitungen muss ich vielleicht noch feilen, aber oh, ansonsten war es doch eigentlich ganz cool.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja.
Ja, Social Media, Caro hat es gesagt, ihr könnt uns allen dreien individuell folgen, aber natürlich auch dem Löwe Intens Account auf Instagram und dann sehen wir uns da weiter und hören uns da weiter und bis dahin sagen wir alle Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.
Ihr fandet die Folge einfach unwiderstehlich? Mehr zu den Büchern und Löwe Intens gibt es in der Folgenbeschreibung, bei Instagram oder auf www.löwe-intens.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut.